another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Forever Ausgefragt, der mittlerweile achten Episode, in der wir uns euren Fragen stellen, die ihr uns fleißig eingeschickt habt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Und ich freue mich ganz besonders, heute beide meiner geschätzten Hauptpodcast-Kollegen begrüßen zu dürfen. Hallo Christian.
Hallo Fabian.
Und hallo Gunnar.
Hallo ihr beiden.
Nochmal vorweg für alle, die diese Folge hören und vielleicht dieses Format jetzt generell auch zum ersten Mal hören. Das ist ein Podcast, in dem wir uns quasi Fragen widmen, die euch unter den Nägeln brennen. Und ihr könnt uns im Grunde genommen jederzeit solche Fragen schicken an fabian@stayforever.de. Und ich werte die immer im Vorfeld dieser Aufnahmen dann aus. Seht es mir nach, wenn ich dann nicht zwischenzeitlich da so viel reinschaue oder auf Fragen antworten kann. Dafür kommt einfach auch sehr viel rein. Aber wir freuen uns immer auch sehr über die Vielzahl an Fragen, die ihr an uns habt. Und da sind immer wieder interessante, spannende, kreative und witzige Sachen dabei, die wir beantworten können. So hoffentlich auch heute. Und die erste Frage, die wir haben, die kommt von Christian. Er wollte nämlich wissen, wenn wir in einer Spielwelt leben müssten, welche Welt wäre das? Ich gebe die Frage weiter an einen anderen Christian.
Ja, danke schön. Erstmal Kompliment an Christian für seinen Vornamen und natürlich auch für die Frage. Ich habe da länger drüber nachgedacht, als ich dachte, dass das dauern würde. Denn die allermeisten Spielwelten, wenn wir ehrlich sind, sind ja nicht so schön. Sind ja häufig von Konflikt gezeichnet und Krieg und Monster und so weiter. Und ich möchte doch in einer schönen Welt leben und bin dann schließlich zu der Erkenntnis gekommen, dass das eigentlich nur eine von mir selbst geschaffene Welt sein kann. Und zwar eine Welt in Transport Tycoon. Und das wird dann eine Welt sein, in der ich natürlich schon meine Hand angelegt habe. Und deswegen flitzen da die Magnetschwebebahnen und die Einschienenbahnen durch die Gegend. Und von einer Sekunde auf die andere ist man in der Nachbarmetropole und so. Und das hat sogar drei große Vorteile. Nämlich zum einen, in dieser Welt ist alles geordnet. Alles ist untertunnelt. Es sind schnurgerade Highspeed-Strecken, die sich da durchs Land ziehen. Der Verkehr, der tickt wie ein Schweizer Uhrwerk. Auf die Züge ist Verlass. Alles kommt pünktlich. Meine Züge sind der Takt der Welt. Hier muss niemand warten. Hier wird effizient gearbeitet. Hier brummt und schnurrt die Gesellschaft. Also das allein ja schon utopisch. Wer möchte da nicht leben? Und es ist auch noch ökologisch vorbildlich, weil der Straßenverkehr ist völlig abgeschafft. Ich habe alle LKWs verkauft, keine Busse im Einsatz. Es ist ein ökologisches Verkehrsparadies hier, also zumindest wenn man Fernverkehr mag, weil der Nahverkehr ist überhaupt nicht vorgesehen in dieser Welt. Und der dritte Punkt, der auch nicht zu verachten ist, alle Städte tragen so schöne Namen. Die heißen Schmidtstadt und Christburg und Bad Schmittingen und sowas. Also man möchte da einfach leben. Man weiß, hier wird es mir gut gehen. Ja, und dementsprechend ist also das meine Spielwelt der Wahl. Wobei ich habe überlegt, Rollercoaster Tycoon wäre auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht wird es auf Dauer ein bisschen langweilig, die ganze Zeit Achterbahn fahren. Auf längere Dauer.
Das hätte ich aber sehr viel naheliegender gefunden. Jetzt, wo du deine Antwort gegeben hast, habe ich sofort gedacht, ach, es gibt so viele schöne, positive, bunte, fröhliche Spielewelten. Dann habe ich auch an Theme Park gedacht oder an Animal Crossing meinetwegen. Und da kommst du mit Transport Tycoon um die Ecke. Finde ich eine interessante Wahl. Du hast das natürlich auch sehr rational und nachvollziehbar begründet. Aber wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen tatsächlich.
Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Aber jetzt wollen wir uns mal anhören, wo Gunnar hinziehen möchte.
Was für eine albtraumhafte Welt du da zeichnest, in der jede Stadt Schmidt heißen muss, mit Vor- oder Nachnamen. Das
können auch Christian heißen.
Das ist ja super.
Da ist also viel Auswahl gegeben. Ich würde auch Nürnberg akzeptieren.
Ich weiß nicht, ob mir diese hypereffiziente, supergeordnete Schmidt-Welt da so gefällt. Ich habe das Gefühl, da gelten sehr strenge Regeln und Leute, die sich vielleicht nicht an den Fahrplan halten, verschwinden irgendwie komisch und tauchen nicht wieder auf.
Ja, das ist der Preis der Effizienz. Da hast du schon recht.
Das ist schwierig. Die Welten, an die ich als Erste gedacht habe, sind so konfliktbeladene Welten. Man hatte natürlich denselben Gedanken, ist das überhaupt richtig? Aber so EVE Online mit einem Raumschiff, Pionierarbeit, Teil vielleicht eines großen Clans, Das könnte ich mir schon ganz interessant vorstellen. Dann habe ich gedacht, ja, ein Raumschiff ist ja auch gefährlich. Kann einem ja leicht was passieren. Habe ich gedacht, vielleicht, wenn man schon dieses Ding nimmt mit der Beherrschung eines eigenen Fortbewegungsmittels, dann vielleicht Skies of Arcadia mit so einem schwebenden Schiff durch diese Welt, in der alles schwebt. Und dann dachte ich, ey, das ist doch alles stressig. Ich glaube, dem wird man überdrüssig. Ich glaube, meine Welt wäre tatsächlich, der Fabian hat schon geahnt, Animal Crossing. So ein kleines Haus von Tom Nook eingerichtet. Man kann ein bisschen was arbeiten, kann das Haus ein bisschen optimieren. Ist aber nicht so, dass man so viel arbeiten muss. Man hat die Früchte und die Bäume. Man kann den Baum schütteln und dann fallen die Früchte runter. Und dann kann man angeln und Insekten fangen, die man verkaufen kann. Fossilien ausgraben für die archäologisch interessierten Menschen unter uns. Überall die netten anthropomorphen Tiere. Ich glaube, das wäre nett. Das wär's.
Das kann ich eher nachvollziehen. Ich habe es zum Glück nicht genommen, sonst wäre das jetzt ein bisschen langweilig. Aber ich habe dennoch gemerkt bei euren Ausführungen, das ist eine Frage, da hätte ich mir eigentlich das erste Antwortrecht zugestehen müssen, weil ihr habt natürlich schon viele schlaue Gedanken vorweggenommen. Jetzt komme ich mir ein bisschen doof vor, weil du bei EVE Online auf die Gefahren des Raumflugs hingewiesen hast, Gunnar. Ich habe nämlich ein Spiel genommen, das ist nicht ganz unähnlich. Ich habe No Man's Sky genommen. Da habe ich es mir vielleicht ein bisschen leicht gemacht mit, aber wir müssen uns vor Augen halten, in No Man's Sky gibt es laut Marketinggewäsch 18 Trillionen Planeten. Ich muss sie nicht selber bauen, die sind alle schon da und ich wette, unter diesen 18 Trillionen gibt es auch 7 oder 8, wo ich so schön finden würde, dass ich da auch mal ein paar Wochen bleiben würde. Du lernst immer was Neues kennen und in so einem Setting gibt es natürlich auch modernste Technik. Du hast überall Internet, du hast hoffentlich keine Funklöcher mehr. Du hättest in einem Raumschiff eine Tonkabine, wo man weiter Stay Forever aufnehmen kann. Ich finde, es gibt sehr, sehr viel nachvollziehbare Gründe, warum No Man's Sky hier die richtige Wahl für mich wäre. Ich war vorher auch bei den typischen Open-World-Spielen. Da kommen einem sofort so Sachen in den Kopf wie verschiedene Assassin's Creed-Teile. Die haben ja echt spannende historische Settings oder auch Spider-Man mit New York oder die Mittelalterwelt von Witcher. Aber wie ihr schon gesagt habt, in diesen Welten lebt es sich ja dann tatsächlich gefährlich, weil diese Spiele immer auch von Konflikten leben, die man überwinden muss oder die man lösen muss oder Gefahren, die einem irgendwie den Tod bringen können. Und ich habe mir gedacht, bei No Man's Sky, da gibt es ja prinzipiell auch Kampf. Aber wenn ich da mal irgendwo lande, wo es Stress gibt, bleibe ich einfach im Raumschiff sitzen und fliege gleich zum nächsten Planeten weiter. Es gibt ja genug davon.
Fabian, ist man da nicht die ganze Zeit alleine?
Das ist ja das Gute daran.
Ja, ich wollte es nicht so direkt
jetzt sagen. Aber echt so alleine.
Es korreliert ein bisschen mit einer anderen Frage, die später noch kommt, da will ich aber jetzt nicht schon vorweggreifen. Aber vielleicht ist das gar nichts Schlechtes, Gunnar.
Ich bin auch echt fürs Alleine sein und habe ja so einen eigenbrötlerischen Zug, aber so allein wie bei No Man's Sky, das ist ein bisschen sehr alleine.
Ja, da gibt's doch Viecher.
Ja gut, das gleicht viel aus, wie wir alle wissen.
Das reicht doch vielleicht. Dann lasst uns zur zweiten Frage kommen und die kommt von Michael. Michael fragt uns, wie macht ihr gerne Urlaub? Seid oder wart ihr jemals an Backpacking-Urlauben interessiert und seid durch ferne Länder getourt? Von Peru über China bis ins fremde Österreich. Macht ihr gerne Städteurlaube oder genießt ihr dann doch lieber den Urlaub gemütlich am Strand mit Uso und eurem Lieblingspodcast?
Fange ich mal an, wa? Mhm. Diese Frage läuft ja auf mich zu, weil ich bin ja in meinem Bekanntenkreis verschrien als Urlaubshasser und werde da auch immer regelmäßig für gedisst, weil ich dem Konzept von Urlaub nicht so viel abgewinnen kann. Ich habe das grundlegende Problem, dass ich nicht so wahnsinnig super viel Freizeit habe. Und wenn ich Freizeit habe, dann möchte ich sie da verbringen, wo es mir echt gut gefällt, nämlich zu Hause. Ich habe mir viel Mühe gegeben, mein Zuhause schön zu gestalten. Da sind viele Sachen, die ich gerne mag. Spiele, Retro-Konsolen, Internet, ja, das ist alles da. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit zu Hause mein ganzes Leben lang. Ich hätte gerne einfach noch mehr Zeit so mit rumsumpfen und schlafen und Netflix gucken und mit meiner Familie verbringen und sowas. Stattdessen muss man zuweilen in den Urlaub, wo man diese ganzen Sachen nicht hat. Da ist dann das Essen komisch und das Internet funktioniert nicht und alles kostet Geld, was zu Hause kein Geld kostet und das Bett hat nicht den richtigen Härtegrad. Und eigentlich ist das nichts für mich so. Aber du, Michael, hast du schön die Beispiele aufgezählt, dann möchte ich dazu schon noch auch noch was sagen. Wenn ich mich für eine Art von Urlaub begeistern kann, dann ist es die, wo man wirklich signifikant was anderes erlebt als zu Hause, weil die Art von Urlaub, wo man im Wesentlichen so lebt wie zu Hause, nur mit Sonne und Meer, das erschließt sich mir nicht. Da habe ich keinen Bezug zu. Also wenn, dann müsste es eine fremde Stadt sein oder meinetwegen ein Backpacking durch Nepal oder so. Aber dieser Tage bin ich so ein Öko-Nazi und fliege nicht. Wenn man ohne Fliegen in den Urlaub fahren will, dann ist man schon ziemlich eingeschränkt, sage ich mal so. Also ich fahre dann halt nach Frankreich vielleicht, wenn es sein muss. Das ist nicht so weit.
Ja, dann mache ich mal weiter bei der Frage. Die kurze Antwort auf diese Frage wäre, dass ich am liebsten in der Natur Urlaub mache. Die längere Antwort fängt damit an, dass ich vielleicht einmal erkläre, dass sich für mich irgendwie Urlaub nicht mehr durch die Distanz definiert, die ich irgendwie von meinem eigenen Wohnort weg bin. Also ich war nie jemand, der jetzt viel Geld für große Weltreisen ausgegeben hat oder das auch machen wollte, selbst wenn ich es gekonnt hätte. Ja, es hat jetzt schon nachgelassen, aber ich hatte viele Jahre das Glück, durch meinen Job viel reisen zu können. Und da fand ich es zum Beispiel sehr schön, wenn ich mal in Kanada war, vor allem in Vancouver. Aber da auch nicht so sehr, weil ich jetzt gedacht habe, wow, die haben aber schöne Straßen oder schöne Häuser, sondern weil da ist sehr viel Natur außenrum und das liegt einfach sehr schön. Aber ich kann auch statt Vancouver ein paar tausend Euro sparen und dann fahre ich nach Berchtesgaden. Oder ich fahre in den Harz oder an die Nordsee oder Ostsee. Für mich ist wirklich das Wichtigste mittlerweile, dass ich einfach draußen bin. Und damit einhergeht auch so ein bisschen, ich fand früher Wandern ganz schlimm. Das geht vielleicht vielen so, wenn sie jung sind, dass sie denken, oh, das ist so anstrengend und langweilig. Und heute ist es eher so, dass ich sagen würde, mir wäre so ein All-Inclusive-Urlaub am Inselstrand. Das kann ich mal einen Tag lang machen, aber dann würde ich auch denken, na gut, jetzt möchte ich aber was anderes sehen und ich möchte einfach unterwegs sein und ich möchte in der Natur sein und ich möchte Wälder haben und einen Bergsee und vielleicht mal irgendwie ein Reh sehen oder meinetwegen auch eine Kuh. Ist mir auch egal, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Und dabei noch möglichst wenig Autos und wenig Lärm. Und das sind eigentlich so meine sehr einfachen Parameter für einen Urlaub, den ich jetzt mittlerweile als angenehm empfinde. Und ja, ich habe da echt keine total ausgefallenen Ansprüche mehr.
Das klingt voll gut.
Und mir ist gerade ein bisschen warm ums Herz geworden, Fabian, als du Berchtesgaden gesagt hast, weil ich war da gerade um die Ecke im Urlaub in Bad Reichenhall mit Familie. Wir haben da gerade ein paar Tage verbracht, da unten in Südbayern, und das war sehr schön.
Ja, wir waren mehrfach tatsächlich schon da, es ist so toll.
Ja, es ist eine wirklich schöne Gegend, gerade für Natur, wie du sagtest. Und da gibt es ja auch viel zu sehen und zu tun da unten. Und das führt mich so ein bisschen zu meiner Antwort, weil eigentlich müsste ich mich Gunnar anschließen, also zumindest beim ersten Teil seiner Antwort. Ich bin auch sehr, sehr gerne zu Hause und Urlaub ist für mich in erster Linie freie Zeit, wo ich eben nicht arbeite. Und das kann ich auch gut zu Hause verbringen, beziehungsweise was anderes arbeiten, weil ich habe tatsächlich seit Jahren, seit wir einen Garten haben, traditionell eine Frühlings- und eine Herbstgartenarbeitswoche. Da nehme ich mir immer eine Woche frei und mache in dieser Woche nichts anderes, als den Garten für den Frühling und dann auch für den Winter vorzubereiten. Das war jetzt auch gerade wieder meine Herbstgartenarbeitswoche. Und das sind schöne Wochen. Ich bin gerne im Garten. Ich bin da gerne mit Pflanzen und Rasen und allem Möglichen beschäftigt. Das ist gut verbrachte Zeit. Aber wenn ich tatsächlich raus muss, dann bin ich ein Freund von Städtetrips. Also so ein verlängertes Wochenende in irgendeiner Stadt, das ist was Schönes. Ich habe gute Erinnerungen an solche Städteausflüge in Paris, London natürlich, Wien, Salzburg. Österreich ist ein sehr schönes Land, hat schöne Städte. Und vor allem sind da halt auch die Berge in der Nähe. Und ich bin ein Bergmensch, also ich gehe gerne wandern oder Skifahren oder bin dort in der Natur. Und leider begibt es sich aber so, dass meine Frau ein Meeresmensch ist.
Ach, tragisch.
Dementsprechend müssen wir das immer im Wechsel machen. Ja, es ist wirklich tragisch, weil am Meer, da gehst du ein. Du kannst da ja nichts machen. Das ist ja, also flaches Land. Auf der einen Seite rauscht es, auf der anderen ist es sandig. Oben kreisen die Möwen und das Ganze eine Woche lang. Also ja, das
ist ein Albtraum.
Ja, aber es hilft ja nichts, ne? Deswegen für den Ehefrieden und die Harmonie teilen wir es dann halt auf. Jetzt waren gerade, wie gesagt, die Berge dran. Das heißt, der nächste Trip wird wieder irgendwo an die Nord- oder Ostsee führen.
Meine Frau ist auch ein Meeresmensch und meine Tochter auch. Und ich würde, wenn, dann immer in die Berge fahren. Das hat aber dazu geführt, dass wir in all den Jahren unserer Ehe noch nie in den Bergen waren. Bin ich ganz sicher. Irgendwas läuft mit der Willensbildung in der Familie nicht so richtig.
Ja, da wird immer ein Kompromiss geschlossen und dann fahrt ihr ins Meer.
Ja, ich habe es hin und wieder durch passiv-aggressives Rummaulen geschafft, dass der ganze Urlaub kaputt gegangen ist. Aber dahin gefahren, wo ich hin wollte, das haben wir noch nie geschafft.
Aber am liebsten wäre dir doch eigentlich der Kompromiss, dass sie dann einfach zu Hause bleibt.
Ja, das haben wir schon ein paar Mal geschafft, das stimmt schon. Das ging schon. Ich habe noch echt Hammer-Argumente für alles. Ich habe diesen Kampf so oft geführt. Ich so, pass auf, so ein Urlaub kostet 300 Euro am Tag. Ist dir das klar, wie viel Geld das ist? Ja, pass auf, wir bleiben zu Hause und geben einfach jeden Tag 300 Euro aus. Da glaubt man nicht, wie glücklich wir dann sind. Wir gehen jeden Tag essen und Massage und ins Kino und lassen uns irgendwas kommen und so und gehen auch shoppen jeden zweiten Tag. Und dann brauchen wir das alles gar nicht mehr.
Das ist ein super guter Vergleich.
Finde ich auch ein gutes Argument, aber es hat alles nicht gefruchtet. Einmal waren wir im Tessin, das stimmt, jetzt fällt es mir ein. Einmal waren, das gilt als Berge, glaube ich.
Ich glaube auch.
Na gut, zur nächsten Frage, die kommt von Patrick. Der hat gefragt, welchen Game Designer, den ihr nie getroffen habt, hättet ihr gerne getroffen? Und welche Frage an diesen Menschen brennt euch unter den Nägeln? Fabian, was meinst du?
Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage von Patrick. Er hat sie ein bisschen sehr definitiv formuliert. Es klingt so, als würde diese Chance ja nie wieder bestehen. Durch das hättet ihr gerne getroffen. Für mich gibt es diese Chancen ja grundsätzlich noch, weil mein Dayjob findet ja noch in der Spielebranche statt und ich könnte theoretisch noch Leute treffen. Und darum habe ich eine Person ausgewählt, die leider schon verstorben ist. Und das auch schon vor einem Vierteljahrhundert, nämlich 1997. Die Person war damals 56 Jahre alt und zwar war es Nintendos Gunpei Yokoi. Der Mann wäre heute schon, wie man jetzt unschwer nachrechnen kann, etwas über 80 und der stammt quasi nochmal aus einer anderen Generation als andere Nintendo Superstars wie Shigeru Miyamoto. Die beiden haben auch zusammengearbeitet bei Nintendo. Also, dass so frühe Miyamoto-Hits wie zum Beispiel Donkey Kong überhaupt gemacht wurden, das ist maßgeblich der Tatsache zu verdanken, dass Gunpei Yokoi sich dafür stark gemacht hat und diese Konzepte supportet hat. Sonst würde es diese Spiele vielleicht gar nicht geben. Aber dieser Einfluss, den er auf viele frühe Nintendo-Spiele hatte, der ist in seiner Vita tatsächlich eher noch zweitrangig. Weil wenn man heute von Gunpei Yokoi spricht, dann sagt man immer, ja, das ist der Mensch, der den Gameboy erfunden hat, also das tragbare Nintendo-Handheld, was ja mehr oder weniger ein Jahrzehnt lang auf dem Markt war, mehr als 100 Millionen Exemplare verkauft hat und sehr, sehr viele Menschen beeinflusst hat über einen langen Zeitraum. Und da hört es noch nicht auf. Gunpei Yokoi, was viele nicht unbedingt wissen, der hat auch das digitale Steuerkreuz erfunden, wie wir es ja bis heute auf ganz vielen Controllern finden. Dann hat er diesen Flop gehabt mit dem Virtual Boy und dann war er weg von Nintendo. Dann macht er noch für Bandai was, nämlich er stößt die Entwicklung eines neuen Handhelds an, was dann erst 1999 erscheint. Da ist er aber leider schon verstorben und zwar bei einem Verkehrsunfall. Und ich hätte es sehr, sehr interessant gefunden, so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre mal mit ihm zu sprechen und mal zu fragen, was er noch für Pläne hat und für Wünsche und was für Entwicklungen er anstoßen will, weil er einfach jemand war, der sehr, sehr viel in der Frühzeit von Nintendo geprägt hat und auch sehr, sehr großen Einfluss auf die ganze Philosophie Nintendos hatte. Und natürlich gab es dann irgendwie so ein bisschen diesen Knick in seiner Karriere, wobei das auch ein bisschen umstritten ist, weil immer gesagt wird, er wollte eigentlich gar nicht, dass der Virtual Boy so auf den Markt kommt, aber Nintendo wollte das vom Tisch haben. Und dann endete sein Leben so abrupt und ich glaube, dieser Mensch hätte die Spielebranche noch einige Jahre sehr bereichern können und ich persönlich finde es schade, mit diesem Menschen nie gesprochen zu haben.
Sehr gute Antwort. Wir haben ganz ähnlich gedacht, Fabian. Ich hatte sogar kurz Sorge, ob wir vielleicht die gleiche Wahl getroffen haben, aber dann bist du zum Glück in Richtung Konsole abgebogen. Denn, also mir ist es auch echt schwer gefallen, Patricks Frage zu beantworten, denn wir haben ja durchaus noch Zugang zu Game Designern und hatten auch schon in der Vergangenheit viel Zugang. Ich finde Game Designer auch nicht per se als Mensch interessant. Ich kenne die ja gar nicht als Mensch, sondern ich kenne sie über ihr Werk und meistens finde ich ihr Werk interessant und möchte dann mit ihnen über ihre Spiele reden. Und bei den ganzen typischen journalistischen Konstellationen hast du ja sehr spezifische Gespräche. Das sind ja Interviews zu einem bestimmten Anlass in einer kurzen Zeit und so. Also ich würde ganz gerne mal richtig ausführliche, lange, gelassene Gespräche mit irgendjemanden führen und da kann ich mir ganz viele Leute dann vorstellen. Aber ich habe das dann auch eher hypothetisch aufgefasst, die Frage, und mich für jemanden entschieden, der leider schon verstorben ist, und zwar Danielle Bunton, die 1998 verstorben ist. Und das ist eine Designerin, die nicht nur sehr interessante Spiele gemacht hat, über Mule haben wir ja schon mal gesprochen, aber von ihr ist zum Beispiel auch Seven Cities of Gold oder Command HQ, sondern die, glaube ich, auch einfach eine interessante Person war, mit Einstellungen zum Spieldesign und zur Welt insgesamt, die ich spannend finde und die auch eine interessante persönliche Geschichte hat. Und da, glaube ich, hätte ich mich sehr gefreut, wenn da die Chance noch bestanden hätte, mit ihr über ihr Schaffen und ihr Werk und vielleicht auch sie selbst zu sprechen. Aber wie gesagt, diese Chance gibt's ja gar nicht mehr. Wenn ich jetzt jemand Lebenden wählen würde, dann glaube ich, würde ich gerne auch so ein langes, ausführliches Gespräch führen können mit Roberta Williams, also mit der wichtigen Frau bei Sierra, denn gerade in letzter Zeit, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Gunnar, ist viel über die Geschichte von Sierra erzählt und geschrieben worden, aber halt immer aus der Perspektive von Männern. Und mich würde wahnsinnig ihre Perspektive als die zentrale beteiligte Frau auf diese ganze Geschichte interessieren. Und allein das wäre schon spannend, da mit ihr drüber zu sprechen.
Das ist ja vielleicht herstellbar, Christian.
Ja, ich weiß es nicht, weil sie hat sich ja nun aus der Öffentlichkeit, na, ist es falsch zu sagen, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber sie gibt ja keine Interviews, soweit ich das gesehen habe. Aber wobei, jetzt, wo die ja ihr neues Spiel machen, könnte es sein, dass sich das vielleicht ändert.
Außerdem ist ein Podcast kein Interview.
Ja, auch wieder wahr. Ja, genau, ist ja ein Podcast. Wie schaut's bei dir aus, genau?
Daniel Banden hatte ich auch zuerst und dann dachte ich, die Wahl ist zu offensichtlich, das nimmt bestimmt jemand anders.
Boah, das...
Also habe ich wirklich gedacht, dann haben wir eine Doppelung vielleicht oder so. Und ich bin auch gar nicht so sehr vom Werk hergekommen und habe mich ja nicht drum geschert, ob derjenige lebt oder tot ist. Ich würde gerne mal mit Ruff Koster sprechen. Den habe ich mal so gestriffen in meiner Karriere ein, zwei Mal, hatte aber nie Gelegenheit, mit dem zu reden. Und das finde ich mal einen faszinierenden Menschen, wo mich weniger das Werk interessiert, als vielmehr der Werdegang und sein Blick auf Sachen. Der ist so in vielerlei Hinsicht antithetisch zu dem, wie ich die Spielebranche wahrnehme. Der ist ja ein reiner Multiplayer-Verfechter. Der hat diesen hübschen, bekannten Satz geprägt. Das Einzelspielerspiel ist ein seltsames, mutiertes Monster, das erst seit 21 Jahren überhaupt existiert und im Begriff ist zu verschwinden, weil es unnatürlich und abnormal ist. Das ist natürlich eine starke Position, denn ich bin ja nur besonderer Fan von Einzelspielererlebnissen und halte das auch für was ganz Natürliches, alleine zu spielen, ohne andere, also eine gleichwertige Art des Spielens. Und das ist so ein Mensch mit lauter starken Meinungen. Ja, der hat gar nicht so viel Werk, der hat an Ultima Online als Lead Designer mitgearbeitet, der hat in den 90ern Multi-User Dungeons gemacht, später Star Wars Galaxies und ein paar kleinere Sachen. Aber ich glaube, das ist jemand, mit dem ich gerne mal so einen Abend bei alkoholfreiem Bier durchtrinken würde und schauen würde, wohin uns das Gespräch führt, das vielleicht ein Streitgespräch ist.
Das ist eine super Wahl, finde ich, weil der ist ja auch ein kompetenter Theoretiker. Ich habe sein Buch gelesen, A Theory of Fun and Game Design, und alles schon wieder vergessen natürlich, aber eine Passage ist mir noch in Erinnerung, weil er da, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Kontext das steht, aber da schreibt er, und ich paraphrasiere, dass wenn man ein Spiel immer wieder auf die gleiche Weise löst, dass das eigentlich ein Selbstbetrug ist. Da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil wenn ich zum Beispiel Civilization spiele, die jährliche Civilization-Partie, dann mache ich das immer nach dem gleichen Stiefel und gewinne auch immer auf die gleiche Art und Weise. Und man darf das so machen und darf da auch Spaß dran haben. Also das muss man nicht dogmatisch sehen, aber natürlich hat er schon ein bisschen recht, dass da jetzt kein Lernen mehr stattfindet, zum Beispiel in diesem Zusammenhang.
Wie hat er das genannt? Also als was hat er das bezeichnet?
Als Selbstbetrug, weil du dich ja selbst darum betrügst, dann da noch zu lernen. Ja. Also das ist jetzt mein Wort. Ich glaube, er hat es nicht so genannt. Ich kann es nicht mehr zitieren. Aber es geht darum, also dass du, wenn du immer wieder die gleiche Strategie anwendest und du weißt auch schon, dass du damit zum Erfolg kommst, na, das eigentliche Lernen, das Fortschreiten im Spiel findet dann nicht mehr statt.
Ja, weiß ich nicht. Es ist schon eine sehr spezielle Betrachtungsweise, weil jetzt übertrag das mal auf andere Hobbys. Keine Ahnung, wenn du jetzt ein bekannter Musiker bist, dann spielst du ja auch im Laufe deiner Karriere unter Umständen 4000 Mal den gleichen Song, weil das dir einfach auch Freude so macht und weil du weißt, dass das richtig ist und weil das vom Anfang zum Ende diese Songs führt. Und ich finde das bei Spielen genauso legitim zu sagen, das Spiel macht dir halt so Spaß und deswegen spielst du das auf die immer gleiche Weise. Das ist ja an sich nichts Schlimmes.
Ja, ich habe ihm möglicherweise auch Unrecht getan, indem ich das jetzt falsch oder aus dem Kontext gerissen wiedergebe. Es ist mir nur in Erinnerung geblieben, weil es meine Spielerfahrung oder meine Spielrealität durchaus widerspiegelt. Wenn ich, und ich glaube, es geht vielen Spielern so, mal eine erfolgsversprechende Strategie gefunden habe, dann bleibt man da in der Regel auch dabei. Aber dann endet natürlich auch etwas im Spiel, also mindestens mal dieses Lernen. Aber so oder so ist es zumindest ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man, glaube ich, gute Gespräche haben kann mit diesen Menschen.
Das denke ich auch. Das ist natürlich ein bisschen irreguläres Beispiel, Fabian, mit dem Song, weil ein Song wird ja aufgeführt quasi. Ne? Das ist ja nicht, dass du dich dem Song spielerisch näherst.
Naja, aber du hast ihn ja vielleicht auch selber mal irgendwann komponiert. Und ich spreche nicht nur davon, ihn für andere zu spielen, auch für dich zu Hause. Du nimmst deine Gitarre in die Hand und denkst so, es verschafft mir jetzt 5 Minuten Kurzweil, diesen Song zu spielen. Den kann ich so und das macht mir Freude und das klingt gut. Und ob das jetzt 5 Minuten Song spielen oder 4 Stunden Civilization spielen, es hat ja auch was mit Zerstreuung und einfach Unterhaltung für dich selber zu tun. Es muss ja nicht immer mit einem Denkprozess oder mit einem Lernprozess verbunden sein, sowas zu machen.
Das ist richtig.
Ich glaube, die Analogie wäre, Civilization ist die Gitarre und die Art und Weise, wie ich Civilization spiele, ist, dass ich Smoke on the Water kann. Hm. Und damit bin ich zufrieden und möchte gar keine fortgeschritteneren Stücke mehr lernen.
Ah, ja, stimmt. Hübsches Beispiel. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die malen so Bilder aus. Also insofern.
Mandalas und sowas, ja, man macht dann sowas.
Das mache ich sehr gerne.
Ja, genau. Es gibt ja 2 grundsätzliche Aspekte, finde ich. Es gibt den einen, das ist so eine Art Komfort, wo man immer dasselbe macht und da drin Ruhe findet, Beruhigung und Abstand. Das kann ich ganz gut verstehen. Ja. Da will man ja gar nicht den Stress haben des Lernens oder so, sich dem aussetzen. Und dann gibt es auch noch das immer wieder machen, ein bisschen wie beim Instrumentspielen, aber auf eine Perfektion hin. Und das ist ja in unserer Welt, wo Perfektion so selten ist, auch schön, ja, dass man halt dann immer noch besser wird und jetzt noch den ganz auch in der 4. Civilization-Stunde noch genau die richtige Entscheidung trifft.
Mhm. Ja. Es ist ja a theory of fun, also unterm Strich müsste da eigentlich Spaß stehen und wenn man da Spaß dran hat, das so zu machen, was ist denn dann verkehrt daran?
Gut, Gunnar, also dein Gespräch kann ja noch theoretisch irgendwann stattfinden, wenn du es in deine Arbeitswoche irgendwann mal integrieren kannst, weil ich habe jetzt hier eine Frage von Armin und Armin hat sie stellvertretend gestellt für viele andere, die eine ähnlich formulierte Frage schon an uns gerichtet haben und deswegen greifen wir sie hier und heute auch gerne einmal auf. Armin hat geschrieben, mich würde interessieren, wie ich mir eure Arbeitswochen vorstellen kann. Soweit ich weiß, ist Stay Forever ja immer noch ein semi-professionelles Projekt und ihr habt noch andere Jobs. Dazu das Privatleben mit Familie und Kindern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das bei euch zeitlich alles vereinbaren lässt. Gerade auch dahingehend, wann ihr überhaupt Zeit habt, die Spiele zu spielen, die ihr besprecht. Wie machst du das, Christian?
Ja, er hatte die 3 relevanten Zeitfresser schon genannt. Der Dayjob, die Hauptarbeit, dann Stay Forever und natürlich die Familie und das Kind. Bei mir teilt sich das so auf, dass ich einen ganz normalen 40-Stunden-Job habe tagsüber. Ich bin ja Teamleiter mittlerweile für 2 Teams. Also ich habe 15 Leute unter mir und das füllt die Zeit gut aus. Und alle Arbeit von Stay Forever findet dann danach statt, also abends. Normalerweise setze ich mich um 8 Uhr abends an meinen PC und habe dann die 4 Stunden bis Mitternacht und das ist dann Stay Forever Zeit. Also entweder aufnehmen oder Folgen bearbeiten oder recherchieren oder dann eben auch Spiele spielen. Also es muss alles in diese Zeit passen. Und das Wochenende gehört dann der Familie oder halt den sonstigen Aufgaben, die so anfallen, Einkaufen, Haushalt etc. und so weiter. Einer der Vorteile dabei ist aber, ich arbeite überwiegend im Homeoffice. Das heißt, meine Familie ist trotzdem präsent und ich bin für sie präsent. Das ist zum Beispiel für uns sehr wichtig, dass wir die Mahlzeiten zusammen essen. Ich koche jeden Tag das Mittagessen für uns. Wir haben also immer die Stunde Mittag zusammen. Nach dem Abendessen ist dann auch kurze Spielzeit und mit meinem Sohn habe ich dann das Abendritual, dass ich ihm die Zähne putze und umziehe, dabei eine Geschichte erzähle. Also das ist wichtig, auch diese Routinen da drin zu haben. Aber es ist schon so, dass unterm Strich die Zeit sehr knapp ist. Also eigentlich gerade jetzt für Stay Forever, ich könnte locker meine gesamte Zeit in Stay Forever stecken. Würde ich auch gerne tun. Aber aus verschiedenen Gründen ist es noch opportun, das so mit dem normalen Job zu verbinden. Wobei es schon so ist, dass ich selbst tagsüber, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Downtime habe oder Zeit habe, dann auch bei Stay Forever in unsere Tools reingucke, in Slack und in Discord und auch da mal kurz was koordiniere oder auf eine Frage antworte oder sowas. Also es schleicht sich überall ein, Stay Forever. Aber meine normale Arbeit macht mir auch einfach Spaß. Also das ist auch ganz gut, nicht nur die ganze Zeit in Stay Forever zu stecken, sondern schon halt auch die anderen Sachen im Leben zu haben. Ich bin also gar nicht unzufrieden mit dieser Dreiteilung. Ich finde, das hält sich eigentlich ganz gut in der Balance. Es wäre nur schön, wenn der Tag noch ein paar Stunden mehr hätte.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe nicht so richtig im klassischen Sinne einen Dayjob wie der Christian. Bin ja selbstständig und mein Tag vermischt sich. Mein Tag fängt so gegen 7:30 an etwa morgens und endet, keine Ahnung, um 23 Uhr. Und dazwischen ist alles immer gemischt. Es gibt keine klaren Abgrenzungen. Das hat Vor- und Nachteile. Das hat sogar ziemlich ordentliche Nachteile, weil ich immer arbeite, zu jeder Sekunde, aber auch immer gerade nicht arbeite. Das heißt, die Arbeit leidet manchmal darunter, dass meine Frau einfach reinkommt und sagt, jetzt trinken wir einen Kaffee. Lass den Quatsch mal. Ich habe einen Call! Ach so, einen Call. Nee, dann nicht. Also wir sind immer gleichzeitig in so einem Freizeitmodus und in einem Arbeitsmodus. Und mein anderer Job, ich habe ja noch eine Firma, die mache ich nicht mehr Vollzeit. So, das Stay Forever hat da ziemlich viel Zeit rausgebissen aus dieser Tätigkeit. Aber das lässt sich so in einem Laufe eines Tages immer ganz gut koordinieren, auch mit anderen Sachen, die ich noch habe. Ich habe halt nicht so starke Hobbys. Ja, weil ich hatte halt mal ein Hobby und das ist jetzt mein Beruf. Ja, mei, also das ist jetzt Stay Forever geworden. Und das ist schon so ein Punkt, andere Leute, die immer denken, was, wie macht der Gunnar das oder der Christian oder so, dass sie diese ganzen Sachen machen und dann noch das, ich gucke halt nicht so viel Netflix und ich habe halt auch wirklich kein starkes Hobby mehr. Ja, ich gehe nochmal joggen oder so, aber das ist auch schon mein ganzer Sport und ich mache sonst nichts Wildes. Dadurch wird schon Zeit frei, die ich halt in Stay Forever stecken kann und Stay Forever ist halt so wahnsinnig befriedigend, dass es sich halt immer noch anfühlt wie ein Hobby in mancherlei Hinsicht. Auch wenn es natürlich eine professionelle Tätigkeit ist und jetzt so viele Aspekte hat, die über das eigentliche Podcasten hinausgehen. Ich mache ja auch noch den Shop und die Website und das Zeug drumherum. Fabian, wie ist es bei dir?
Ja, du hast einen interessanten Punkt erwähnt, an den ich noch gar nicht gedacht habe. Also Netflix hast du als Beispiel genannt. Ist bei mir auch so, dass ich so anderen Medienkonsum, da bin ich immer sehr kritisch, wenn ich schaue, wie lange sowas dauert und ich kann mich kaum noch dazu motivieren, mal eine Staffel von einer Serie zu schauen oder überhaupt mehr als eine Folge. Ich habe mir jetzt letztens diese Herr der Ringe Serie angeschaut. Das ist eine super ungewöhnliche Ausnahme, dass ich sowas mache, weil ich auch denke, ach wow, das sind ja jetzt 12 Stunden Serie, da könntest du auch so viel anderes machen, weil es ist bei mir auch so, dass ich tatsächlich nicht überbordend viel Zeit übrig habe. Ich habe einen großen Vorteil, in Anführungszeichen, euch gegenüber, dass ich keine Kinder habe. Das macht schon mal ein bisschen Zeit hier und da frei. Und ich habe eine Frau, die großes Verständnis dafür hat, was ich so mache. Die kannte das ja eh schon, dass ich viel mich auch mit Spielen beschäftige, weil ich auch schon lange in dem Bereich arbeite und da ja auch meinen festen Job habe bei Rocket Beans und durch Stay Forever. Seitdem ich das mache, ist eben das Spielen nochmal deutlich mehr geworden. Also ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Also zuletzt zum Beispiel haben du und ich, Christian, Final Fantasy 7 besprochen. Das dauert natürlich, sowas dann wirklich auch durchzuspielen, weil da spielst du halt nicht 2 Stunden rein, weil du wirst dem Spiel dann nicht gerecht und auch den Erwartungen der Hörerinnen und Hörer nicht. Und du willst ja auch ein paar schlaue Gedanken entwickeln. Und das machst du halt in der Regel erst, wenn du so ein Spiel wirklich in Gänze wahrgenommen hast. Und bei mir ist es ein bisschen anders so als jetzt zum Beispiel bei dir auch, Christian. Also ich nutze gerne und viel auch Zeit am Wochenende, um sowas zu machen. Weniger am Abend. Also ich habe noch so 1-2 Hobbys. Also ich gehe gerne mal zum Sport, ins Fitnessstudio. Primär mache ich das noch, weil es wirklich nah ist. Also ich kann dahin laufen. Und ich mache Musik noch mit Freunden, auch so einmal in der Woche. Ich würde dann eher sowas auch noch morgens machen. Also ich bin auch häufig sehr früh auf dem Bein, weil meine Frau beruflich bedingt sehr früh aufsteht. Und dann bin ich eh wach und muss in meinem Hauptjob nicht so früh anfangen. Also da kann ich auch mal sagen, um 10 geht das da los. Und bis dahin kann ich schon 2-3 Stunden für Stay Forever irgendwas spielen oder recherchieren oder aufnehmen. Ja, und so packt man das da eben mit rein. Und man macht das ja auch gerne. Und ja, so funktioniert das halt und natürlich spielt sich sowas dann auch ein und man empfindet es dann irgendwann nicht mehr so als ungewöhnlich, dass man das eben noch zusätzlich macht zu dem normalen Vollzeitjob, den man hat. Also ich finde das nicht, also bei den Fragen, die wir bekommen, klingt es oft so von wegen, oh Gott, wie kriegt ihr das nur hin und diese Belastung und so. Man gewöhnt sich in gewisser Weise einfach auch daran und das hat ja auch viele Facetten, die daran einem eben Freude bereiten.
Ja, das ist gut gesagt.
Also was ihr gerade beschrieben habt, das ist das Einzige, was bei mir so richtig krass Stress auslöst, wenn es ein sehr aufwendiges Spiel ist, auf das wir gerade hinarbeiten, also ein sehr langes und so, weil das ist auch eine Konzentrationsfrage. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin halt schon alt und mich mal so wie früher 6 Stunden bewegungslos auf einen Stuhl zu setzen, um vielleicht sogar am Abend was durchzuspielen, das gelingt mir nur noch mit Pausen, sage ich mal. Ich muss dann zwischendurch mal rumlaufen und spazieren gehen und irgendwas. Dafür habe ich nicht mehr so richtig die Geduld und das fällt mir dann schon sehr schwer. Ne? So ein Final Fantasy, Gott sei Dank habt ihr das gemacht, ey. Boah, ey.
Guter Punkt, da kann ich kurz noch was ergänzen. Ich mache das manchmal so, also wir alternieren ja immer zwischen Themen, die wir aussuchen und Themen, die durch euch, also unsere Community, gevotet werden. So ein Final Fantasy 7 zum Beispiel, das stand schon fest, dass wir das machen und wir planen das ja auch immer oder häufig schon mehrere Monate voraus und ich mache das gerne so, dass wenn ich weiß, okay, ein Spiel ist jetzt vielleicht echt was Kurzes und man ist da schneller in der Vorbereitung durch. Das Final Fantasy habe ich nicht in dem normalen Zeitraum bearbeitet. Also so, okay, Folge ist jetzt durch, jetzt 4 Wochen bis zur nächsten, sondern das habe ich über einen viel, viel längeren Zeitraum gespielt, einfach um zu wissen, okay, so kann ich es auch durchspielen, ohne da irgendwelche 8-Stunden-Schichten zwischendurch nur mit dem Spiel einschieben zu müssen. Das habe ich einfach sehr, sehr breit verteilt über einen langen Zeitraum.
Das ging mir genauso. Der Vorlauf wird dann einfach länger.
Ja.
Okay. Dann kommen wir zur 5. Frage und die stammt von Sven und der sagt, er bezieht sich jetzt explizit auf die Konsolenfolgen. Versucht ihr immer das Originalspiel auf der Originalhardware zu spielen oder bevorzugt ihr ROMs und Emulatoren, die ja beispielsweise mit der Save-State-Funktion einen enorm zeitsparenden Vorteil besitzen? Und falls wir tatsächlich Emulatoren verwenden, dann würde ihn auch interessieren, auf welchem Betriebssystem wir spielen, also klassisch über Windows oder ob wir vielleicht sogar einen Raspberry Pi benutzen.
Gunnar. Raspberry Pi benutze ich nicht. Ich weiß gar nicht genau, was das ist.
Was zu essen.
Ja, genau. Es ist ja was. Da hat uns doch mal jemand angeboten, mal sowas einzurichten für Retro Games. Da bin ich nie zugekommen, das wahrzunehmen. Als wir angefangen haben mit Stay Forever, hatte ich genau einen PC und habe da mit DOSBox PC-Spiele gespielt. Also das ist ja ein klassischer Emulator oder die Möglichkeit, das am PC lauffähig zu kriegen. Und seither habe ich so viel Zeug angeschafft, dass ich jetzt ein SNES habe, ein NES, mehrere Handhelds, eine FPGA-Konsole für das Sega-Zeug, ein Atari ST. Der Amiga lässt auch nicht mehr lange auf sich warten und ich versuche jetzt mehr. Ah, ich habe noch ein Atari VCS und neulich einen Intellivision gekauft. Und dann hatte ich das schon, dann muss ich noch einen Röhrenfernseher dazu kaufen, weil sonst geht das ja nicht. Und jetzt versuche ich schon, so wann immer es geht, die Sachen auch mal auf der Original-Hardware zu spielen mit dem Original-Controller, um zu schauen, wie sich das so angefühlt hat. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die meiste Spielzeit dann doch mit einem Emulator mache. Also die ganzen Konsolensachen spiele ich alle, soweit es geht, mit OpenEMU unter macOS. Das funktioniert sehr gut, finde ich, größtenteils. Und das hat auch diese ganzen Komfortfunktionen logischerweise von Emulatoren und am PC halt die DOSBox für die DOS-Spiele und Amiga Forever als Emulator für Amiga-Sachen. Aber bei Konsolen dann schon häufiger doch nochmal die Original-Hardware. Ich versuche auch immer, mir das Spiel, über das wir dann sprechen, noch immer zu kaufen auf eBay, damit das dann auch wirklich da ist und ich das mal in der Hand gehabt habe, zumindest für die Folge und vielleicht sogar dann so gespielt habe. Fabian, und du?
Ich finde es richtig cool, Gunnar, dass du dir mittlerweile so viel Kram geholt hast. Ich glaube, da bin ich vielleicht auch nicht ganz unschuldig.
Das volle Kanne, bist du daran schuld?
Weil ich dir natürlich häufig auch irgendwelche Sachen empfohlen habe. Vielleicht habe ich dir sogar schon 1, 2 von diesen Dingern verkauft, die du eben aufgezählt hast.
Ja, ist wohl wahr.
Da war, glaube ich, auch das ein oder andere dabei. Bei mir ist es so, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also früher zum Beispiel hätte ich gesagt, nee, Software-Emulation, das ist nichts, weil unter Puristen war das lange Zeit sehr verpönt, weil man lange auch gemerkt hat, dass die Spiele nicht wirklich authentisch wiedergegeben werden. Wenn man da ein bisschen im Detail drauf geachtet hat, hast du gemerkt, okay, das läuft hier mal so ein bisschen unsauber. Es gibt häufig auch Input-Lag und solche Sachen. Und eine wirklich gute Software-Emulation von alten Systemen, die braucht einfach auch eine gute Hardware. Und das war lange Zeit nicht richtig gut leistbar. Also das war tatsächlich vor vielen Jahren beim Super Nintendo noch so, wo man heute sagen würde, das kann jeder Toaster emulieren. Aber zum Beispiel N64, wenn wir uns das anschauen, das wurde viele, viele, viele Jahre lang sehr, sehr unsauber emuliert über die Software. Da lief dann halt sowas wie Mario 64 gut und vielleicht noch 4, 5 andere Spiele. Und der Rest war dann so, das hat vielleicht gestartet, aber dann waren da so viele Fehler drin, das hättest du so nicht spielen wollen. Oder auch Sega Saturn. Aber es ist alles wirklich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel besser geworden. Wie du schon sagtest, sowas wie OpenEMU ist für Mac ein sehr gutes Softwarepaket, mit dem man viel wirklich gut emulieren kann. Sven hat hier den Punkt mit den Save States angesprochen. Das ist natürlich angenehm, aber ich versuche nach Möglichkeit, wenn ich meinen Software-Emulator verwende, dieses Feature nicht zu nutzen, weil es Spiele in gewisser Weise natürlich auch verzerren kann. Wenn du dann mal bei einem alten, wirklich schweren Spiel total genervt bist, du nimmst natürlich einfach die Herausforderung aus dem Spiel, wenn du dann andauernd anfängst, quasi Quicksave und Quickload zu machen, obwohl diese Spiele das nie vorgesehen haben. Das finde ich ein bisschen problematisch. Ich mag an sich auch gerne wirklich echte Hardware zu verwenden. Ich mache das auch bei manchen Systemen wie dem GameCube zum Beispiel. Aber bei vielen anderen Konsolen ist es schwierig mittlerweile. Die haben dann keinen HDMI, dann brauchst du irgendwie Umbauten oder du brauchst Spezialkabel oder einen Scaler, weil das sonst nicht gut aussieht auf einem Display. Und einen Röhrenfernseher finde ich gut, Gunnar, wenn du das machst. Ich würde mir jetzt keinen mehr hinstellen. Das habe ich bis vor ein paar Jahren noch gemacht, aber die Zeit ist irgendwie durch. Ich bin tatsächlich ein Fan von etwas, was du eben so im Nebensatz erwähnt hattest, nämlich diese FPGA-Systeme. Also quasi so eine Emulation auf Hardware-Basis, wo die Komponenten dieser Geräte denken, sie seien jetzt eben ein Super Nintendo oder einen Mega Drive. Und deswegen können die dann auch diese Software eben abspielen. Es gibt da so ein System, das nennt sich Mister. Das ist sehr, sehr gut. Und es gibt auch viele Hardware- oder plattformspezifische Geräte von einer Firma namens Analog, die baut viele tolle Geräte in die Richtung, kann man sich mal angucken. Und sowas kommt bei mir auch gerne mal zum Einsatz. Also es ist tatsächlich eine bunte Mischung.
Ja, ich kann die Frage kurz beantworten. Ich habe nur meinen Windows-Laptop und sonst nichts. Also bei mir läuft alles in der Emulation. Das Ben hat jetzt explizit auf Konsolen gezielt mit seiner Frage. Aber ich meine, das Gleiche gilt ja für die Heimcomputersysteme, für ein C64 oder Amiga-Spiel oder sowas. Das läuft für mir alles in der Emulation. Es ist also streng genommen keine authentische Spielerfahrung. Ich benutze auch gerne Save States, meistens aber erst dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt verstanden, dass das eine Situation im Spiel ist, wo ich eigentlich es immer wieder probieren müsste oder die jetzt zeitintensiv ist, und das kürze ich jetzt ab, indem ich einen Save State nehme. Da ist das schon effizient. Ich denke, ich habe diese ganzen Systeme erlebt. Also fast alle Systeme, über die wir sprechen, mit denen bin ich aufgewachsen oder habe an denen gespielt. Ich habe ein Gefühl dafür, wie sie sich angefühlt haben damals und kann das genügend abstrahieren. Wir sind ja nun auch als Journalisten darauf geschult, dass wir ein gutes Verständnis dafür entwickeln, wie Spiele funktionieren und wie sie sich anfühlen. Das, was ich am meisten bedauere, aber was ich auch glaube, was fast mit den größten Unterschied macht, ist, dass ich keine Original-Controller habe. Da habe ich das Gefühl, also selbst wenn es eine Emulation mit dem originalen Controller, das ist schon nochmal eine Erfahrung, die viel näher dran ist, als wenn ich das mit Maus und Tastatur mache oder einem Gamepad. Aber ja, es ist, wie es ist. Also ich spiele dann nur in der Emulation.
Aber das ist doch wirklich ein Problem, was du super leicht beheben könntest. Also ich meine, es gibt doch viele tolle Dritthersteller-Controller mittlerweile. Und es gibt ja von Nintendo diese Controller, ich glaube unter anderem für Super Nintendo, für N64 und auch fürs Mega Drive, die eigentlich für die Switch gedacht sind. Das sind aber ganz normale Bluetooth-Controller. Ich habe die auch hier. Die kannst du auch mit deinem PC ganz normal koppeln. Und das sind echt tolle Controller. Die haben nichts von irgendwie billig Nachbau, weil es eben original Nintendo-Controller sind. Kannst du mal überlegen, ob du da nicht mal dir sowas holen willst?
Guter Tipp. Ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Ich stecke da echt nicht drin in der Konsolen-Hardware. Deswegen danke für den Hinweis.
Die nächste Frage kommt von Jochen und der fragt, habt ihr euch in eurem Leben Ziele gesetzt und tut ihr das noch immer? Das wäre eine schöne Frage, aber Jochen geht noch tiefer rein. Welche Art sind diese Ziele und wie verfolgt ihr sie? Wählt ihr große Ziele, die eventuell unerreichbar sind oder kleine, die sich fast von allein ergeben? Oder lasst ihr einfach alles auf euch zukommen und geht davon aus, dass es gut laufen wird? Fabian.
Ja, da hat Jochen hier in 4 knappe Zeilen eine wirklich große Frage gesteckt, die ich auch gar nicht so einfach zu beantworten finde. Ich werde es dennoch mal versuchen und werde das so ein bisschen runterbrechen, weil für mich ist natürlich auch, also Zielsetzung, gerade auch wenn man jung ist oder so von der Schule kommt, dann zielt es natürlich auch auf die berufliche Laufbahn ab. Und ich wollte damals gerne, als ich mein Abitur hatte und meinen Zivildienst, was mit Spielen machen. Und das hat dann auch relativ schnell geklappt in so einem Bereich, wo ich sagen würde, dass ich dafür einigermaßen tauglich war, nämlich so die Berichterstattung darüber. Und jetzt fragt Jochen ja auch, wie wir diese Ziele dann verfolgt haben. Also ob wir das quasi auch in kleinen Zielen gemacht haben, die sich fast von alleine ergeben haben. Ich habe natürlich dann quasi immer innerhalb dieses Berufs versucht, neue Positionen zu erreichen. Damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig innerhalb einer Firma, sondern ich habe versucht, mich innerhalb dieses Berufes mit zu verändern, weil ich habe am Anfang ja über Spiele geschrieben, also für Printmagazine, und da war oder ist natürlich in gewisser Weise ein Verfallsdatum drauf auf dieser Form der Berichterstattung. Dann habe ich so ein bisschen meine Ziele in Richtung Online-Journalismus gesetzt und dann habe ich im Fernsehen Sachen über Gaming gemacht und schließlich so Webvideogeschichten und eben Podcasts bei Stay Forever. Das sind so einzelne Schritte oder Ziele, die habe ich vielleicht nicht so geplant in der Reihenfolge, aber ich habe sie natürlich schon verfolgt und sie haben sich irgendwie auch relativ logisch ergeben. Und das hat für mich jetzt auch so 20 Jahre lang ganz gut funktioniert. Und ich habe jetzt nicht das alles auf mich zukommen lassen, so wie Jochen fragt, sondern man hat natürlich auch aktiv sich darum bemüht, eben diese Veränderung mitzugestalten. Und wenn ich es jetzt mal vom Thema Spiele so ein bisschen abstrahiere, dann würde ich sagen, dass ich es in meiner Tätigkeit, also der Content-Erstellung, es irgendwann als ein Ziel oder als eine Motivation für mich begriffen habe, dass Menschen Freude daran haben, was ich mache oder dass ihnen der Konsum dessen eine gute Zeit einfach bereitet. Und ich finde das über viele Jahre schon schön zu wissen, dass das so ist, dass Leute das sich anschauen oder anhören oder durchlesen, was ich mache. Und ich hoffe, dass mir das noch ein bisschen erhalten bleiben wird oder auch noch lange erhalten bleiben wird. Und ja, jetzt übers Berufliche hinaus, ich bin ja jetzt auch schon Anfang 40 und verheiratet, dann sind das eher so Ziele, wie ich überlege, wie ich mit meiner Frau zusammen alt werden und sein möchte, also wie wir vielleicht auch leben, mal in 10 oder 20 oder mit Glück auch noch in 30 Jahren. Und ja, das sind natürlich auch so Sachen, dass man dann denkt, naja, wir werden jetzt nicht immer vielleicht hier ganz zentral in Hamburg in der Wohnung leben, sondern eher vielleicht nochmal auf dem Land oder ihr erinnert euch an die Urlaubsfrage von vorhin, irgendwie ein bisschen mehr Natur außenrum. Das sind Ziele, die übergeordnet einfach da sind, wo ich jetzt nicht schon ganz viele Schritte irgendwie in die Wege leite, aber ich habe natürlich schon noch Ziele, die für mich auch mittel- und langfristig eine Rolle spielen und bei denen ich mich freuen würde, wenn ich sie erreichen kann.
Ich lese gerade nochmal die Frage von Jochen und er fragt ja, ob es große oder kleine Ziele sind, die wir uns setzen. Und ich sehe das Schlupfloch in seiner Formulierung, denn es sind mittelgroße Ziele, mir würde ich sagen. Oder sagen wir mittelfristige Ziele. Aber ich glaube, ich muss vorweg schicken, dass Ziele sind für mich keine Arbeitsaufgaben. Also ich habe keine Ziele im Sinne von, ich will das erreichen und deswegen tue ich jetzt Dinge dafür, um darauf hinzuarbeiten, sondern Ziele sind für mich Orientierungshilfen. Wenn man auf dem Weg des Lebens an Gabelungen kommt, wenn Entscheidungen anstehen, dann steht die Frage, in welche Richtung will ich gehen? Und da hilft es mir zu wissen, was ich möchte in der Zukunft, wo ich mich da sehe. Und ja, das mir einfach hilft bei der Orientierung. Also aktuell zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon angerissen, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Führungskraft, also Manager, Teamleiter. Und das macht mir richtig große Freude. Ich glaube, dass ich da auch gut bin in dieser Aufgabe. Und ich möchte aber gerne als nächsten Karriereschritt sozusagen auch ein Abteilungsleiter sein, der Manager unter sich hat. Also ich möchte nicht mehr unmittelbar Mitarbeiter managen, sondern ich möchte gerne Führungskräfte managen. Das wäre so die nächste Herausforderung. Das ist aber jetzt nichts, worauf ich aktiv hinarbeite, wo ich sage, da muss jetzt dies und jenes passieren. Wenn ich morgen den Job wechsle, dann könnte ich das sein. Aber das ist kein dringendes Ziel, das ich jetzt unbedingt abhaken muss, sondern es ist für mich ein Orientierungspunkt. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann möchte ich dahin. Und im Privaten, also unseren Sohn gut durch seine Jugend zu bringen und dafür zu sorgen, dass wenn er dann irgendwann mal auf eigenen Füßen steht, dass er halt da gut dafür vorbereitet ist. Das ist natürlich ein wichtiges Ziel, aber das ist ja jetzt auch nichts, wo du jeden Tag dastehst und schaust, jetzt muss diese Checkliste hier erfüllt sein, damit er dann mit 18 rausgeschmissen werden kann. Sondern das macht man halt, wenn man so durch das Leben geht. Und meine Sammlung, an der ich ja beständig arbeite, meine Spielesammlung, da habe ich auch so das implizite Ziel, also gerne möchte ich sie vollständig bekommen, aber das ist natürlich Quatsch, weil kein Sammler möchte den Vollständigkeitszustand erreicht haben. Der Charme liegt ja, die Faszination und Freude liegt ja im Sammeln und nicht unbedingt im Haben. Aber nichtsdestotrotz, also eine Sammlung zu haben, die irgendwann vielleicht auch mal Grundlage für einen Erkenntnisgewinn sein kann, auch von anderen, nicht nur von mir selbst, das wäre natürlich schon schön. Aber wie gesagt, das sind jetzt keine Dinge, die ich aktiv verfolge. Wenn dann am aktivsten vielleicht noch, ich habe hier so eine Liste von Spielen, die bei Stay Forever noch behandelt werden müssen, die ich Gunnar irgendwie untermogeln muss. Das ist ständige harte Arbeit, da den richtigen Zeitpunkt abzupassen, um ihm da irgendwas so schmackhaft zu machen, idealerweise so zu gestalten, dass ihm so vorkommt, als sei es seine eigene Idee gewesen. Ja, aber das ist ein hartes Brot. Und vielleicht noch was dazu zu sagen, zu der Art und Weise, wie man daran geht an diese Ziele. Ich bin persönlich ein ganz, ganz großer Fan von kleinen Zielen. Also Dinge runterzubrechen auf machbare Einzelteile, so dass man ständig einen Fortschritt sieht und dass immer Dinge erledigt sind. Ich habe so ein kleines mentales Ritual seit vielen, vielen Jahren, dass ich, wenn ich abends ins Bett gehe und die Augen zumache, dass ich nochmal kurz Revue passieren lasse, was ich an dem Tag erledigt habe. Also was ich heute gemacht habe und wo ich auf so einer mentalen Checkliste Häkchen setzen kann. Und das Wichtige dabei ist, dass es aber keine To-Do-Liste ist, die ich mir am Tagesanfang geschrieben hätte. Ja, weil da können ja Sachen unerfüllt sein. Sondern das ist wirklich nur ein nochmal Revue passieren lassen, was ich heute geschafft habe. Was heute im Großen und im Kleinen, was heute passiert ist. Und das ist immer ein guter Abschluss für einen Tag, finde ich.
Aber hast du auch mal einen Tag, wo du gar nichts geschafft hast?
Ja, aber da steht dann wenigstens 8 Stunden Civilization, die Perser besiegt. Haken.
Aber bestimmt wieder auf die gleiche Weise, wie du sie immer besiegt hast.
Ja, macht nichts. Bin ich trotzdem zufrieden damit. Irgendwas hat man doch immer gemacht.
Gechillt halt.
Ja.
Ich finde es schön, übrigens, dass die heutige Jugend als universelles Gutwort, Superwort, chillen nimmt. Das hat sowas von Gemütlichkeit. Das ist die Rückkehr des Wortes Gemütlichkeit im hippen Gewand. Das gefällt mir gut. Das ist auch ein gutes Ziel. Einfach ein bisschen chillen. Chill mal. Zu den Zielen. Ich bin ja spät ins Berufsleben gestartet, viel zu lange studiert und so und hatte dann da so eine kurze Ehrgeizphase und habe dann gedacht, jetzt Chefredakteur werden. Das ist es. Und wollte Chefredakteur werden. Das war ein explizites Ziel. Und dann bin ich das ja auch geworden. Vielleicht ein Tick zu früh und dann war es das mit den beruflichen Zielen. Danach hatte ich nie wieder ein berufliches Ziel. Also ab da war ich damit durch und habe mir dann nie wieder berufliche Ziele gesetzt, sondern immer relativ opportunistisch das gemacht, was mir so richtig erschien und habe immer gedacht, so jetzt mach dich mal nicht abhängig von solchen Sachen. Ja, sonst hetzt man sich bloß durchs Leben, alles cool so. Du hast ja genug erreicht, es reicht eigentlich. Ich bin aber jemand, der, glaube ich, einen relativ hohen Anspruch an sich selber hat. Das sagt man immer gerne von sich. Keine Ahnung, wie sich das im Vergleich mit anderen Leuten berechnen ließe oder auszählen ließe. Aber ich arbeite ständig an mir. Und aus diesem Anspruch an mich selber und dem ständigen an mir arbeiten entstehen alle möglichen informellen Ziele. Lauter kleine Ziele. Ich will dieses Wort nicht mehr sagen. Ich will diese Sache nicht mehr tun. Ich will diese spezifische positive Eigenschaft verstärken. Ich will, keine Ahnung, Leute anders behandeln, alles Mögliche. Aus diesen ganzen kleinen Zielen und dem an mir arbeiten ist mal irgendwann in den 2010ern die große Verzichtstrias entstanden, wie ich sie nenne, als ich über Jahre hinweg in einem längeren Prozess aufgehört habe, kein Nikotin, kein Alkohol und kein Fleisch mehr zu mir zu nehmen. Das habe ich mir so erarbeitet mit so kleinen Zielsetzungen. Es war nie so, ich will jetzt kein Fleisch mehr essen. Ich habe einfach aufgehört, Fleisch zu essen irgendwann. Und dann war das also eher eine Haltung zu irgendwas und nicht so sehr ein Ziel. Und das ist dann so geblieben mit dem einen oder anderen Ausrutscher, der aber das Ziel nicht gefährdet hat. Und so gibt es auch so ein paar kleine Sachen, die ich noch so, wo ich beruflich hin optimieren will und wo ich ein paar Sachen machen will und wo ich an mir selber noch Dinge verbessern will. Aber ich krieg's nicht hin, das als Ziele zu bezeichnen. Das ist irgendwie ein Prozess.
Okay.
Das sind alle baff.
Ja, baff. Jetzt, zack.
Ich habe überlegt, ob ich jetzt da noch irgendwie anknüpfen kann, aber eigentlich war das ja schon relativ umfassend beantwortet. Also eine große Frage, die hier gestellt wurde. Ich glaube, die nächste Frage ist wieder ein bisschen einfacher zu beantworten für uns. Sie kam nämlich von Kim. Kim möchte gerne wissen, wie wir zum Thema Multiplayer stehen. In den vielen Folgen Stay Forever und Begleitformaten ist für ihn nie deutlich geworden, ob und in welchem Umfang wir Multiplayer-Spielen gefrönt haben, beziehungsweise es sogar noch tun. Falls unsere Antworten darauf in die Richtung eher wenig oder mal so Pro Evolution Soccer zu Pizza und Bier gehen, möchte er noch wissen, glaubt ihr, dass es an eurem Berufsfeld liegt, dass man sich eher auf verdauliche Singleplayer-Häppchen stürzt, anstatt sich für Monate oder Jahre im Multiplayer zu verlieren. Christian, spielst du Civilization auch im Multiplayer?
Nee, das ist aber auch nicht das ideale Spiel, um es im Multiplayer zu spielen. Also Multiplayer finde ich gut, erstmal grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob wir alle das gleiche Bild von Multiplayer im Kopf haben. Ich glaube, ich kann da für uns alle sprechen, wenn ich das sage, dass wir hier mit Multiplayer-Spielen aufgewachsen sind. Also ich erinnere mich an die ganzen C64-Sessions mit Winter Games und California Games und Kaiser-Partien, Streets of Rage 2, kooperatives Multiplayer. Also wann immer es ging, haben wir natürlich gemeinsam am Rechner gespielt. Es war ja viel besser, besser, als mit einer Person zu spielen. Egal, ob das jetzt kooperativ war oder gegeneinander. Und gerade das kooperative Multiplayer am gleichen Ort, wenn man zusammen vor einer Konsole sitzt oder einem Bildschirm, finde ich immer noch super. Da fehlen mir nur die Mitspieler und die Zeit. Aktuell. Oder selbst wenn wir nicht am gleichen Computer saßen, aber wir haben das, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass wir in der GameStar-Redaktion gerne dann die abendlichen LAN-Sessions gemacht haben, wo wir dann Half-Life und Quake 3 und sowas gespielt haben. Und das war natürlich immer eine Gaudi. Wo ich allerdings nie ein großer Fan davon war und es auch bis heute nicht bin, ist Online-Multiplayer, wo ich also mit Leuten zusammenspiele, die irgendwo anders sind. Online-Matches oder in Erweiterung eben auch Online-Rollenspiele, zum Beispiel MMOs. Ich habe längere Zeit Anarchy Online gespielt und Dungeons & Dragons Online, aber das fast ausschließlich Solo und das ist ja jetzt nicht im Sinne des Erfinders bei MMORPGs. Also dementsprechend würde ich es kaum als Multiplayer-Erfahrung bezeichnen. Und das ist eben was, das strebe ich jetzt auch nicht unbedingt an, solchen Online-Multiplayer. Aber eben vor Ort, kooperativ gerade, auf jeden Fall. Und um zu dieser Berufsfrage zu kommen, liegt das in unserem Berufsfeld, dass man sich eher auf Singleplayer-Häppchen stürzt? Puh, weiß ich nicht. Also für jemanden, der im Spielejournalismus arbeitet, ist es natürlich nicht so opportun, wahnsinnig viel Zeit über Monate im gleichen Spiel zu verbringen. Aber auch da kann man ja gut das Berufliche und die Freizeit trennen. Also es spricht jetzt nichts dagegen, seine Freizeit ständig in World of Warcraft zu verbringen zum Beispiel oder in Fortnite und kann dann trotzdem noch ein guter Spielejournalist sein. Ich würde sogar sagen, heutzutage ist ja Inselexpertise besser denn je. Also es gibt ja nun massenhaft erfolgreiche Influencer, die nichts spielen außer einem einzigen Spiel. Also ich würde denken, das ist nicht unbedingt ein berufsbedingter Effekt. Es ist eher, dass man halt berufsbedingt als Spielejournalist die Singleplayer-Spiele sehr schnell wechselt. Also auch in Civilization kann man ja theoretisch als Singleplayer-Spiel monatelang spielen, aber das wird man vermutlich als Spielejournalist selten tun.
Ich möchte mild widersprechen. Ich finde schon, dass man als Spielejournalist in der Art, wie wir Spielejournalisten waren oder sind, dass man davon profitiert, möglichst viele unterschiedliche Spiele zu spielen.
Ja, da stimme ich zu.
Muss man ja nicht durchspielen, aber diese Einzelerfahrungen sind schon wichtig. Man muss bei vielen Spielen mitreden können. Man muss auch abseits des Weges schauen. Man muss sich auch Genres aussetzen, zu denen man vielleicht gar keine Lust hat. So, all diese Sachen sprechen dafür, weil das kannst du ja nicht im Redaktionsalltag machen, sprechen dafür, dass du in deiner Freizeit einfach viele verschiedene Spiele spielst. Ich hatte als World of Warcraft rauskam, eine ganz starke World of Warcraft Phase, habe 2 Monate jeden Tag 2 Stunden gespielt und das war meine Freizeit quasi, also meine Spielefreizeit, die Zeit, die ich hatte in meinem normalen Leben, um Spiele zu spielen. Und ich habe halt in diesen 2 Monaten kein anderes Spiel gespielt, außer natürlich ein bisschen in der Redaktion. Und dann dachte ich, das ist nicht gesund, Gunnar. Das musst du mal lassen. Da musst du wieder raus. War sogar nett. Ich habe sogar mit Kollegen gespielt und so, mit Jörg Spormann und Markus Schwertl und so in der Gruppe. Und dann habe ich das einfach Cold Turkey-mäßig beendet und habe das dann nie wieder angefasst, also bis ein Add-on kam und dann nochmal. Und danach aber nie mehr angefasst, also bis ein Add-on kam und dann aber nicht mehr angefasst. Und dann war ich eigentlich durch mit diesem großen Multiplayer-Ding, was die MMOs angeht. Dann habe ich nochmal eine ganz wahnsinnig intensive Online-Pro-Evo-Phase bekommen und habe hunderte und hunderte von Partien gespielt online. Immer random gegen Fremde auf der ganzen Welt, mich von Russen beleidigen lassen und von Engländern und so. All das, was dazugehört in solchen Communities. Und irgendein Pro-Evo-Teil hat mir nicht mehr gefallen und dann bin ich da auch wieder komplett ausgestiegen. Und aber ansonsten habe ich so kompetitives Multiplayer nur gemacht in so einem Sweet Spot, in so einer goldenen Phase. Immer, wenn wir das Spiel schon hatten und die normale Bevölkerung noch nicht. Und dann war ich eine Zeit lang ein echt guter StarCraft-Spieler, bis dann alle kamen. Und dann die ganzen Leute kamen, die halt, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag das trainieren konnten. Und als das Spiel dann so 2 Wochen draußen war, konnte ich nicht mehr mithalten. Aber diese ersten 2 Wochen von StarCraft, da habe ich mich gefühlt wie ein E-Sport-Profi. Das war ganz schön super. Naja, aber das war so eine singuläre Erfahrung. Also Pro Evo schon sehr intensiv gespielt. Das ist das einzige von den großen kompetitiven Multiplayer-Spielen, die ich richtig hardcore gespielt habe. Und heutzutage mache ich es nicht mehr. Das hat keinen Sinn. Ich habe weder die Zeit noch den Skill heutzutage mehr.
Das geht mir prinzipiell ähnlich. Ich finde es lustig, dass Pro Evo hier schon in der Frage auftauchte, du das genannt hast und ich könnte das jetzt auch nochmal sekundieren hier an der Stelle. Es gab mal eine ganz kurze Phase irgendwann in den letzten 20 Jahren, wo ich dachte, ich nehme jetzt irgendein Spiel, was ich gerne mag und wo ich auch nicht so schlecht drin bin. Vielleicht auch sowas wie Pro Evo, das könnte durchaus sein. Das haben wir sehr, sehr ausgiebig in dem einen Verlag gespielt, in dem ich mal gearbeitet habe. Und das trainiere ich wie blöde dann. Und dann werde ich dann da irgendwie auch so gut, dass ich E-Sport technisch davon leben kann, weil natürlich komplett Quatsch, weil ich hätte niemals die Zeit aufbringen können, um das auf einem Niveau zu lernen, wie richtige E-Sportler das machen, war wahrscheinlich auch schon zu alt. Hätte ich damals antizipiert, dass man ja gar nicht unbedingt E-Sportler werden muss, sondern auch so ein monothematischer Influencer, der das halt bei Twitch dann immer macht, dann wäre das was anderes gewesen. Das gab es aber zu der Zeit noch gar nicht so richtig. Heute hast du eine Menge Streamer, so wie Christian das schon sagte, die eben nur Valorant oder nur COD oder nur League of Legends spielen und das einfach so unterhaltsam machen und auf einem okay Niveau, dass eben Leute sich das gerne anschauen. Das habe ich alles verpasst. Und die kurze Antwort ist eigentlich, dass Multiplayer für mich heutzutage gar keine Rolle tatsächlich mehr spielt. Es ist ein bisschen traurig, wenn ich das so sage. Und natürlich habe ich auch als Kind und als Jugendlicher so Sachen wie Mario Kart oder eben auch die Sachen auf den Heimcomputern gespielt, so auf der Couch zusammen. Und ich habe sogar noch so Ende der 90er auch mal meinen PC auf eine LAN-Party geschleppt. Aber so wie ich angefangen habe, vor 20 Jahren, das professionell zu machen, also im Verlag für Zeitschriften Spiele zu spielen, zu testen, dazu zu schreiben. Da habe ich dann tatsächlich das immer weiter reduziert und irgendwann ganz aufgehört. Ich habe auch mal WoW angefangen 2005, war richtig begeistert eine Woche lang und dann habe ich auch 2005 wieder damit aufgehört und danach das auch nie wieder gespielt, weil ich möchte einfach auch ja möglichst viele Spiele einfach konsumieren und dazu gehört für mich auch, dass ich den Singleplayer eben nicht mal 3 Minuten spiele, sondern das schon einen relevanten Zeitraum lang mache oder es idealerweise durchspiele, damit man eben weiß, okay, das Spiel ist so und so gut und du kannst im Diskurs darüber dich auch einigermaßen darüber äußern. Du kannst in dem Jahresabschluss-Podcast mal ein paar schlaue Sachen dazu sagen, weil du dir selber Eindrücke aufgeschrieben hast. Und ich finde das wirklich schon schwierig genug tatsächlich, das überhaupt hinzukriegen, ganz ohne, dass ich irgendwelche Multiplayer-Sachen spiele. Ich habe jetzt konkret in Vorbereitung auf die Beantwortung dieser Frage mir mal aufgeschrieben, wie es gerade bei mir ist. Also klar, ich bearbeite jetzt irgendwie die nächste Super Stay Forever-Folge. Ich habe hier aber auch das neue God of War. Ich habe das neue Mario Rabbids. Ich habe das neue Plague Tale. Und ich habe Gotham Knights hier. Das sind 4 Spiele, die alle mehr oder weniger gute bis sehr gute Singleplayer-Spiele sind. Und es ist mir fast schon unmöglich, die alle jetzt irgendwie im Oktober, November wegzuspielen. Und danach kommen einfach schon wieder andere Spiele. Und auch mein Pile of Shame, obwohl ich das Ganze beruflich mache, ist halt riesig und wird immer größer. Und dafür, ja, brauche ich nicht noch irgendwie auch Multiplayer-Spiele obendrauf, so traurig wie das vielleicht auch ist.
Das ist völlig nachvollziehbar. Ich glaube, das würde mir genauso gehen wie dir, Fabian, wenn ich noch Zeit hätte, um aktuelle Spiele zu spielen. Bin ich fast schon neidisch, dass du das noch kannst. Nun gut, dann kommen wir zum Abschluss, zu unserer 8. Frage. Die kommt von Simon und die führt uns in unsere Vergangenheit zurück, denn er fragt, habt ihr ein Spiel, das ihr als Kind gespielt habt, von dem ihr nicht mehr wisst, wie es heißt, ihr euch aber noch an einzelne Szenen erinnern könnt? Oder habt ihr den Namen des Spiels mittlerweile wieder herausbekommen und falls ja, wie?
Ja, haben wir. Und ich habe auch den Namen rausbekommen. Ich kann es auch sagen, es ist das Spiel The Saga of Erik the Viking von der Firma Level 9 Computing. Das ist ein Text-Adventure mit Grafiken, wie beim Hobbit, mit so Grafiken, die so auf den Bildschirm gezeichnet werden, wo man 40 Sekunden zuguckt, wie das Spiel die Grafiken malt. Das muss ich irgendwie 86 oder 87 auf dem C64 gespielt haben. Aus heutiger Sicht oder aus Infocom-Sicht ein relativ einfaches Text-Adventure, also nicht im Sinne von leicht, sondern von der Art, wie es gestaltet ist. Aber es hat so eine Faszination auf mich ausgeübt, die irrational ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe sowas, dass sich so in mir so Zeilen festsetzen aus Popkultursachen. Und dann merke ich mir irgendwie so eine einzelne Zeile und die kommt mir dann über längere Zeiträume immer wieder in den Sinn. Wie so ein Mantra. Und dann sage ich diese vor mich hin und dann habe ich sie wieder gesagt und dann vergesse ich sie nie mehr. Und in Erik the Viking gibt es so eine Szene, da triffst du, wenn der Wikinger auf der Suche nach seinem Sohn, den die Dogfighters, wer immer das ist, geklaut haben oder entführt haben, dann fährst du mit deinem Schiff, The Golden Dragon, durch das Meer und Osten, Osten, Norden, Süden, Osten, Norden, Süden, wie man halt bei solchen Spielen durch das Meer fährt, kommst auf die Insel und da ist der Spellhound. wusste nicht, was das ist, der Zauberhund, keine Ahnung. Der lief dann so mit dir rum und hin und wieder ist er in eine Richtung gegangen und du musstest folgen. Ich weiß nicht genau wieso, es war irgendeine Mechanik und da ist mein Charakter dem hinterhergelaufen und dann schrieb das Spiel dahin, The Spellhound leads you onwards. Und diesen Spruch, den sage ich seit 1986 immer wieder auf. Also auch so total random, ja, und ich weiß gar nicht mehr so viel von dem Spiel, außer so ein paar von den Grafiken und der Tatsache, dass da Charaktere drin vorkommen, die so rumlaufen wie beim Hobbit und die alle dann immer so Zufallssätze sagen. Und da kommt auch jemand vor, der heißt Gunnar und der sagt relativ häufig, dass er gerade was isst. So, dann gibt es die Zeile Gunnar munches buttered fish. Und das ist alles, woran ich mich erinnert habe. Jahrelang. Und ich wusste nicht mehr, welches Spiel das war. Ich wusste nicht, was das für Szenen waren, wie das Setting war. Ich wusste nur noch diese paar Bruchstücke und dieses Zitat. Und dann habe ich es neulich wiedergefunden, vor ein paar Jahren. Habe ich Christian von erzählt. Irgendeine Recherche für Text Adventure, die wir gemacht haben.
Das war für Neuzugänge, oder?
Für Neuzugänge, ne? Mhm. Genau. Und durch Zufall habe ich mich mit dem Oeuvre der Firma Level 9 beschäftigt, weil wir da ein anderes Spiel hatten, über das wir sprechen wollten. Und dabei habe ich es dann wiederentdeckt, so in der Liste. Und dann habe ich sofort geladen und gespielt. Und ich wusste alles noch. An die Stelle, wo man nach Norden gehen muss, wusste ich noch, dass da im Norden was ist. Das war so toll.
Schöne Geschichte. War wahrscheinlich durch die Zitate auch okay einfach zu finden, oder?
Ich habe ja nicht danach gesucht, so. Ich habe das dann zufällig gefunden. Aber ich weiß gar nicht, ich habe noch nie The Spellhound Leads You Onwards in Google eingegeben. Das mache ich jetzt, während du redest.
Ja, ich kann gerne reden. Ich muss gestehen, ich musste echt weit in die Vergangenheit zurückreisen, um ein Spiel zu finden, das ich vergessen und dann wiedergefunden habe. Denn ich würde fast sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich Konsole gespielt habe, also konkret bei mir so NES, konnte ich mich immer an alle Spiele erinnern. Und ich bin dann auch beim C64 gelandet, weil es da einfach auch eine Menge kruder Spiele gab. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch Spiele gibt, die ich einfach komplett vergessen habe. Also nicht nur die Namen, sondern wo ich einfach auch gar nicht mehr weiß mittlerweile, dass ich die jemals mal gespielt habe. Es gibt aber ein Spiel, was mir eingefallen ist, was sehr, sehr häufig bei uns zu Hause lief auf dem C64 und das habe ich tatsächlich mal einen Tag lang recherchiert, bis ich es wiedergefunden habe. Es ist ein Spiel, in dem man mit einem Pixelmännchen so in Seitenansicht von rechts nach links über einen fahrenden Zug läuft und da kommen dir Gegner entgegen und du kannst springen und du musst halt versuchen, den Anfang des Zuges zu erreichen. Und ich hätte schwören können, dass in dem Titel des Spiels in irgendeiner Form das Wort Train auftaucht. Das macht es aber leider nicht. Kann einer von euch beiden vielleicht schon sagen, welches Spiel ich meine? Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie bekannt das tatsächlich ist. Vielleicht ist es auch total bekannt.
Keine Ahnung.
Gunnar?
Nur Train?
Nein, ich dachte ja, dass Train auftaucht. Das Spiel heißt aber ganz anders. Ja. Das heißt nämlich Mounty Mix Death Ride. Also Mounty Mick Todesritt.
Ja, klar.
Das hätten wir jetzt ahnen können. Gut, dass du uns gefragt hast.
Super, hat er uns das Messer laufen lassen.
Na, ich dachte, ihr kennt es vielleicht. Ich glaube nämlich, das Spiel hat zumindest eine sehr, sehr nennenswerte Facette. Also es stammt von Reaktor Software. Das ist, glaube ich, erstmal nichts Besonderes. Aber es hat einen ganz tollen Titelsong von Ben Daglish, der unter anderem auch die Musik für Last Ninja gemacht hat. Und ich bestehe fast drauf, dass wir einmal kurz hier in diesen Titelsong reinhören. Sehr, sehr coole Musik. Anyway, das Spiel an sich ist nichts so Besonderes, aber damals mochte ich das wirklich gern. Es geht eben um einen Mountie, der wenig überraschend Mick heißt. Und was ich damals gar nicht wusste, weil aus dem Spiel wird es halt auch nicht deutlich. Es geht da um eine Räuberbande, die er eben verfolgt auf diesem Zug. Und dann musst du immer quasi im Vorwärtsgang bleiben, damit du nicht aus dem Bildschirm verschwindest, weil dieser Zug ja weiterfährt. Es gab nicht nur das Gehüpfe und Geballer, sondern es gab auch Waggons, aus denen Gas ausgetreten ist, was dich umbringen konnte. Und du konntest auch, was ich sehr häufig und gerne in Anspruch genommen habe, zwischen den Waggons in diese Lücke auf die Schienen runterfallen und bist dann gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das nie durchgeschafft, weil es gab, glaube ich, einfach eine Vielzahl an Zügen und du bist dann mit so einem, wie heißen denn diese Dinger, diese Hebelwagen, eine Draisine?
Draisine.
Genau, da bist du einfach zum nächsten Zug gefahren und dann ging es da weiter. Ich fand es als Kind aber echt ein cooles Geschicklichkeitsspiel. Lustigerweise habe ich dann, als ich damals den Namen recherchiert habe, erfahren, dass das Spiel bis 2012 indiziert war. Und dann wurde es von der Liste gestrichen. Und ich war vielleicht, weiß ich nicht, 6 oder 7 Jahre alt. Ich hoffe, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es meinem kindlichen Gemüt damals nicht geschadet hat, dieses Spiel gespielt zu haben.
Okay, ja, ich hatte eine ganze Reihe von Spielen, die ich in der Jugend gespielt habe, ohne zu wissen, wie sie heißen. 2 sind mir jetzt besonders in Erinnerung, die ich auch dann in der Zwischenzeit wiedergefunden habe. Als wir unseren ersten PC in der Familie bekommen haben in der 2. Hälfte der 80er, da kam das auch schon mit einer kleinen Handvoll kopierter Disketten, also noch die 5,25 Zoll Disketten von irgendwelchen Bekannten. Und auf einer davon war Quick Basic und auf einer anderen waren Basic-Programme. Und eines von diesen Basic-Programmen war eine Wirtschaftssimulation in Englisch, in der man ein Brückenbauunternehmen gespielt hat. Und mein Bruder und ich waren endlos fasziniert von diesem Spiel. Es war so ein rundenweiser Ablauf, da kam immer wieder Leute, rein textbasiert natürlich, die wollten eine Brücke gebaut haben und dann musste man die genügende Technologie und Materialien und Arbeiter dafür haben und dann konnte man da drauf bieten auf diese Brücke und dann gab es eine Forschungsabteilung und die hat Zufallsereignisse ausgelöst, die haben meistens irgendwas in die Luft gesprengt und manchmal haben sie einen Fortschritt erzeugt und manchmal haben sie ein Computerspiel programmiert, das dann direkt indiziert wird und der Gewinn wird dann wieder in das Unternehmen investiert und so weiter. Also es war faszinierend. Und irgendwann war die Diskette verschollen und ich habe das aus den Augen verloren. Aber ich habe es übers Internet wiedergefunden. Es gibt es als Abandonware heutzutage und das heißt International Bridge Constructors, dieses Spiel. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, wenn ihr jetzt schon Google aufmacht, das runterzuladen. Das ist ein ganz simples Spiel. Aber doch, ich fand das ungeheuer faszinierend. Das hat schon gut funktioniert als Wirtschaftssimulation. Und das andere Beispiel ist, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder es auch erlebt habt, aber als die CD-ROMs aufkamen, so Mitte der 90er, gab es auch mal ein paar Jahre eine Blüte von so Shovelware-CDs, wo lauter Shareware und Freeware-Zeug drauf war und irgendwelche Cliparts und lauter so Kram. Und davon hatten wir auch ein paar zu Hause. Und da war ein völlig obskures Shareware Roguelike drauf mit ASCII-Zeichensatz oder eine Variante vom ASCII-Zeichensatz. Und da war man auf dem Mars, glaube ich, unterwegs, also unter dem Mars in Dungeons. Und es gab außerirdische Kreaturen und als besonderes Element in diesem Roguelike war mit dabei, dass man Sauerstoff brauchte, der sich langsam verbraucht hat und man da es immer wieder einsammeln musste. Und das war eine meiner ersten Roguelike-Erfahrungen. Ich hatte da noch nicht so viele gemacht und fand das ganz, ganz toll. Diese erste Episode war ja Shareware. Ich kannte den Rest nie. Und 10 Jahre später habe ich mich dann wieder daran erinnert und habe das auch übers Internet gefunden und habe damals, das war in der Phase, wo ich sehr aktiv für Moby Games beigetragen habe, für diese Internetdatenbank, da war das noch nicht drin, das Spiel, dann habe ich den Beitrag dazu geschrieben und bei der Gelegenheit habe ich den Autor angemailt von dem Spiel und habe mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und ein kleines Interview gemacht, das man heute noch auf Moby Games lesen kann und auch die registrierte Version von ihm bekommen. Und dieses Spiel heißt Reaping the Dungeon und diese registrierte Fassung sind dann noch 2 Episoden mehr sozusagen, wie das bei der Shareware so der Fall war. Und die sind leider sehr, sehr schlecht. Also, man hat mit der ersten Episode echt schon alles gesehen. Also auch hier kein besonderes Spiel, ne? Das ist so Fußnote der Geschichte, aber aus irgendeinem Grund ist mir das sehr im Gedächtnis geblieben.
Möchte hier noch anfügen, dass die Suchphrase The Spellhound leads you onwards genau 0 Google-Treffer erzeugt.
Oh wow.
Könnte es sein, dass du das falsch erinnerst, diesen Ausdruck?
Ich? Nein.
Das wäre ja natürlich, da wäre ja, deine ganze Geschichte müsste umgeschrieben werden.
Dann wäre mein ganzes Leben hin.
Deine Welt würde zusammenbrechen. Ja,
genau, das wäre alles vorbei. Das kann nicht sein. Ich habe aber leider, als ich vor ein paar Jahren nochmal gespielt habe, nicht bis zum Spellhound gespielt. Das muss ich vielleicht erst bei Gelegenheit nochmal machen.
Ich finde, das ist deine Hausaufgabe, Gunnar, bis zur nächsten Folge ausgefragt, dass du das bitte nochmal verifizierst, ob diese Zeile da wirklich aufgetaucht ist im Spiel.
Ich habe keinen Zweifel.
Da gehen wir doch gleich mit einem Auftrag raus. Ein kurzfristiges Ziel für Gunnar.
Ja, genau.
Finde ich gut.
Welche Spielewelt willst du leben, wo es den Spellhound gibt?
Genau.
Genau.
Ja, ich glaube, dann sind wir durch. Es war sehr, sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Ebenfalls.
Vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr so fleißig Fragen eingeschickt habt. Seid nicht traurig oder böse, wenn eure Frage jetzt nicht dran kam. Das kann gut sein. Wir sammeln Fragen einfach auch in einem großen Dokument und manchmal greifen wir dann auch nochmal auf was zurück, was vielleicht schon mal vor ein paar Monaten gefragt wurde. Denkt immer daran, uns Fragen zu stellen, die zum einen wir noch nicht beantwortet haben. Also vielleicht kennt ihr nicht alle Folgen, aber wenn ihr denkt, ah, das ist super naheliegend, dann kann es gut sein, dass wir diese Frage schon mal hatten und auch Fragen, die es uns ermöglichen, nicht nur Ja und Nein zu sagen, sondern eben auch ein bisschen auszuholen, so wie wir das heute gemacht haben. Und dann gibt es hier in ein paar Monaten die nächste Folge ausgefragt. Und ich freue mich jetzt schon drauf und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Christian.
Dankeschön. Auch dir danke fürs Raussuchen der Fragen, Fabian.
Und vielen Dank, Gunnar.
Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.